SBS in deutscher Sprache.
Hallo, mein Name ist Angelika von Santen. Ich habe eine Privatpraxis in psychologischer Beratung in Port Melbourne und freue mich, hier im Gespräch zu sein.
Wunderbar. Ja, was ist das Mental Health? Es ist ja Mental Health Month im Moment gerade.
Ja, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Auffassungen, was das ist. Es ist eine Krankheit, es ist eine Störung im Gehirn, es ist einfach nur die schwache Reaktion eines schwachen Menschen. Für mich ist eine psychische Störung, eine psychische Belastung das, was der Mensch tut, wenn er nicht mehr weiß, wie er am besten auf einen Stress reagieren kann.
Zum Beispiel?
Er schießt übers Ziel hinaus. Zum Beispiel, jemand hat sich ganz furchtbar verbrannt. Das heißt, er hat die Erinnerung von dem Schmerz. Jedes Mal, wenn er eine Kerze sieht, will er am liebsten gehen. Jedes Mal, wenn er nur das Wort Kerze hört, muss er aufstehen. Das passiert zum Beispiel bei einer Angststörung, wenn jemand plötzlich aus dem Raum raus muss, weil irgendwas in dem Raum passiert ist, was ihn an eine frühere Erinnerung, Ereignis erinnert.
Wie können Sie dann konkret helfen? Wie muss man sich das vorstellen?
Man muss sich das zuerst mal so vorstellen, dass jemand kommt und sagt, du kannst mir gar nicht helfen. Und ich dann zu demjenigen sage, stimmt, ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht hier sitzen und irgendwas machen, irgendeine Magie betreiben, die dann ganz plötzlich dein ganzes Leben verändert. Aber was ich machen kann, ich kann dir eine andere Perspektive aufzeigen. Ich kann sagen, du wanderst an deinem Berg, ich wandere an meinem Berg. Wir haben zwei verschiedene Berge. Darum kann ich sehen, wo für dich vielleicht ein Ruheplatz ist, auch wenn du den jetzt gerade nicht sehen kannst, weil du mitten in der Bergwand drin hängst.
Und sagen Sie dann diesem Klienten auch, was seine Störung bedeutet, also oder wie sie heißt?
Ich bin nicht ein großer Freund von Diagnosen, weil für mich muss eine Diagnose immer einen hilfreichen Sinn machen. Und wenn ich jemandem nur sage, du hast jetzt eine schwere Depression, dann sagt der Mensch oder denkt sich der Mensch, das weiß ich und keiner kann mir helfen. Wenn ich aber anfange, da wo der Mensch mich anfangen lässt, nämlich da, wo es ihm heute wehtut, ich habe heute Morgen meinen Kanarienvogel verloren, dann kann ich eine Öffnung finden und dann können wir uns darüber unterhalten, was sonst noch schiefgelaufen ist, wo der Mensch vielleicht sonst noch Schmerzen hat aus der Vergangenheit in der Gegenwart. Ob ich das dann letztendlich Depression nenne, wenn das hilft, würde ich es machen. Wenn es nicht hilft, brauche ich das nicht.
Und wie würden Sie Ihren Stil beschreiben? Also geht es darum, den Klienten einfach reden zu lassen und sie hören einfach zu, oder?
Absolut nicht. Also mein Stil ist, dass ich sehr früh schon versuche, dem Klienten verschiedene Perspektiven aufzuzeigen, ihn auch zu unterbrechen und zu sagen, auch da kann man es anders sehen, auch da gibt es eine andere Möglichkeit, schon sehr früh zu sagen, auch wenn es so aussieht, als ob du keine Wahl hättest, hast du doch eine Wahl. Und dann damit auch zu experimentieren im Raum. Der Mensch kommt und sagt, ich habe keine Wahl, so ist es. Nee, du hast heute Morgen gewählt, hierher zu kommen. Du hast gewählt, dich anzuziehen, hättest auch nackt bleiben können. Du hast gewählt, immer noch deinem Beruf nachzugehen, auch wenn du denkst, der führt mich nirgendwo hin. Alles das sind Sachen, die du gewählt hast. Und jetzt können wir schauen, was könntest du noch wählen? Und das Zweite, was ich mache schon sehr früh, ist mit dem Körper zu arbeiten. Die Menschen kommen, wie ich jetzt hier, leicht kurzatmig. Und was ich mache ist, ich versuche erstmal, die im Raum zu beruhigen. Zu sagen, merkst du, dass du nicht atmest? Merkst du, dass deine Zähne zusammenbeißt? Weil genau das macht der Mensch ja auch draußen. Und ich sage bewusst der Mensch, weil für mich gibt es keinen Unterschied zwischen dem Klienten, dem Patienten und dem Menschen an und für sich. Wir haben alle Stress und wir alle reagieren nicht immer in optimalem Maße auf den Stress.
Wie lange würde es jetzt dauern, diesen Klienten zu heilen? Jetzt in dem spezifischen Fall, den
das
Sie geschildert haben?
Das kommt ganz, ganz drauf an, was der Klient mitbringt, was er schon an Wissen mitbringt, was der Klient an Motivation mitbringt, was sein Gewinn ist, wenn er weiterhin krank bleibt. Auch das gibt's ja, dass Menschen einen Gewinn daraus ziehen, besonders zu sein. Dass Menschen eben zum Beispiel Jugendliche, anorexische Jugendliche, plötzlich kümmern sich die Eltern um mich, plötzlich sorgen die sich um mich. Da ist ja ein sekundärer Gewinn aus dieser Störung. Und nicht nur, ja, ich möchte ganz schnell Gewicht zunehmen. Das wäre ja einfach. Einfach essen. Und so einfach ist es nicht. Also es gibt da eine unterliegende Motivation, die ich versuche mit dem Klienten rauszufinden und dann darauf einzugehen.
Aber sind es Monate, sind es Wochen, sind es nur ein paar Sessions?
Es kommt drauf an. Ich habe Menschen, die sehe ich seit 7 Jahren, seit 8 Jahren. Das sind meistens Menschen, die schon sehr früh in ihrem Leben sehr schwer missbraucht wurden. Vergewaltigungen durch den Großvater im Alter von 2,5, Vergewaltigungen jetzt in Zusammenhang mit katholischer Kirche, in Institutionen, wo schon sehr früh tatsächlich auch durch Trauma Gehirnstrukturen gestört wurden, die nur sehr langsam wieder verändert werden können, was dann als Heilung oder als besser damit umgehen bezeichnet werden kann.
Sie hören SBS Radio. Wir sprechen mit der deutschen Psychotherapeutin und psychologischen Beraterin Angelika von Sanden aus Stuttgart. Sie hat eine Praxis in Port Melbourne und berät dort täglich Klienten. Was haben Sie sonst noch für Fälle? Kann man das irgendwie aufteilen in verschiedene Kategorien?
Ich habe Menschen, die mit Stress nicht mehr zurechtkommen, die gedacht haben, wenn ich nur die Zähne zusammenbeiße und wenn ich nur etwas schneller arbeite und wenn ich nur etwas mehr mache, dann muss doch mein Leben irgendwo kontrollierbar sein. Und es gerät außer Kontrolle. Es gerät dann dadurch außer Kontrolle, dass jemand von Entlassung bedroht ist oder tatsächlich entlassen wurde, dass sich der Ehepartner trennt, dass irgendetwas passiert, was mit den Mechanismen nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Ich sehe Ehepaare, die sich schon so lange gestritten haben, dass sie sich jetzt endlich mal vor jemand anderem streiten wollen, die einen Schiedsrichter suchen, einen Zeugen suchen oder tatsächlich jemand suchen, der ihnen sagt, wie sie es besser machen können. Angststörungen, wie schon erwähnt, Depressionen und eben auch leider ganz viel Missbrauch im Kindesalter, der dann ganz oft erstaunlicherweise erst sehr viel später rauskommt, nachdem selber Kinder geboren sind, nachdem eine langjährige Ehe kaputt geht oder droht zu zerbrechen, dann wird Hilfe gesucht.
Und wird diese Hilfe immer aus freiwilligen Stücken gesucht oder wird jemand auch mal gezwungen?
Wenn Leute zu mir kommen, dann sehe ich keine Leute, die vom Gericht geschickt werden, weil die werden zu Psychologen geschickt, aber gezwungen vielleicht schon insofern, dass die Frau sagt, und wenn du nicht jetzt Hilfe suchst, dann bin ich weg. Gezwungen vielleicht insofern, dass jemand schon auf der Brücke stand und gesagt hat, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten, mein Leben muss ich verbessern oder ich beende es. Dass der Schmerz zwingt, eine Veränderung herbeizurufen.
Also mit suizidgefährdeten Menschen reden Sie auch?
Absolut. Wobei es in der Bevölkerung oft unterschätzt wird, wie viele Menschen schon über Suizid nachgedacht haben. Es ist nämlich die überwältigende Mehrheit. Es gibt fast niemand, der noch nie in seinem Leben nicht schon mal den Gedanken hatte, es wäre jetzt einfach schön, nichts mehr zu spüren. Und dann vielleicht auch den zweiten Gedanken, wenn ich tot wäre, ging es mir besser.
Was sagen Sie diesen Menschen dann?
Ich sage das, zum einen versuche ich auf jeden Fall auf den Schmerz einzugehen. Keiner sagt das, weil er meine Aufmerksamkeit will. Jeder sagt das, weil das ein Ausdruck ist von einem ganz tiefen Schmerz. Ein Schmerz, der empfunden wird als, der wird nicht besser. Der wird sich nicht verändern und niemand kann mir helfen. Und erst wenn ich das anspreche und sage, wie fühlt sich dein Schmerz an? So, als ob keiner dir helfen kann, als ob es nicht besser wird. Erst da sitze ich neben dem Klienten und nicht vor ihm gegenüber oder über ihm, um ihm zu sagen, wie das Leben doch auch gut sein kann.
Wie wichtig ist es, gerade wenn wir an Einwanderer denken und an Leute, die uns jetzt zuhören, dass man in der Muttersprache beraten wird und geheilt wird?
Ich denke, ein großer Teil unserer Identität ist ja unsere Sprache. Die erste Frage, die wir stellen, ist, wo kommst du her, wo wohnst du? Das erste Merkmal, das wir wahrnehmen, ist, welche Sprache spricht der? Und wenn diese Sprache plötzlich nicht mehr gesprochen werden kann, weil die Umgebung eben hier Englisch spricht, dann ist das ein Identitätsverlust. Und mit dem Identitätsverlust verliere ich auch Zusammenhänge und Erinnerungen. Wenn ich Klienten sehe mit deutschem Hintergrund, dann reden wir über Wim Tölke in den 80ern. Niemand, der hier aufgewachsen ist, kennt Wim Tölke. Und allein dadurch ergibt sich schon eine Beziehung. Dann können wir manchmal auch Wörter finden, die im Englischen so gar nicht existieren. Und können dann über diese Wörter neue Perspektiven erschließen. Auch das ist in der Muttersprache wesentlich einfacher.
Sie beraten also Kunden oder Klienten in der deutschen Sprache, aber natürlich auch, weil die Mehrheit hier in Australien ja Englisch spricht, auf Englisch. Wie ist das denn, wenn Leute zu Ihnen kommen, wo Sie dann vielleicht nicht wissen, wer, ich weiß nicht, Neighbors dort die Schauspieler waren in den 80er oder 90er Jahren, weil Sie das nicht miterlebt haben?
Absolut. Und das kommt vor. Und das ist dann das Interessante, dass wir das dann wirklich überbrücken müssen. Und deshalb sage ich auch, wann immer mich jemand sieht, nur weil jemand mich empfohlen hat, heißt es noch lange nicht, dass wir optimal zueinander passen. Das müssen wir rausfinden. Wir müssen rausfinden, gebe ich dann dem Klienten das, was der Klient sucht, oder kann ich das nicht? Wenn jemand einen hippen 20-jährigen Counselor sucht, bin ich das nicht. Wenn jemand jemanden sucht ohne deutschen Akzent, ich hatte auch schon jüdische Klienten, auch jüdische Klientin mit einer eintätowierten Nummer. Natürlich haben wir da als allererstes drüber gesprochen. Wie ist das, zu einer Deutschen zu kommen, die hier jetzt als psychologische Beraterin auftritt und wo ich ja weiß, was unsere Geschichte ist? Das muss besprochen werden, ganz klar.
SBS.
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 SBS Radio.
SBS Radio am Montagabend mit einem Gespräch mit Angelika von Sanden, Psychotherapeutin und psychologische Beraterin in Melbourne. Wie ist Ihr Werdegang? Was haben Sie studiert oder wie wurden Sie ausgebildet, was Sie ja, dazu befähigt, Ihre Arbeit hier in Melbourne zu machen?
Vielleicht ein Stück weit interessant, mein Werdegang, ich war schon immer interessiert, wie Menschen denken. Warum tun Menschen, was sie tun? Warum tun Menschen manchmal was, was so scheint, als ob es zu ihrem Nachteil wäre? Und ich bin in einem engen Schwarzwalddorf aufgewachsen und konnte nie begreifen, wie die Leute so engstirnig sein konnten. Habe immer davon geträumt, hier muss ich weg. Ich kenne kein Heimweh, aber ich kenne Fernweh. Bin nach dem Abitur nach Jordanien, habe in Jordanien gelebt und habe dort fast eineinhalb Jahre in einem Kinderheim gearbeitet. Andere Kultur, andere Menschen. Habe dann in Deutschland Sozialarbeit studiert, lange Zeit dann ehrenamtlich mit Flüchtlingen gearbeitet. 3 Kinder bekommen, 2 davon adoptiert und dann nach Australien gegangen im Jahr 2000.
Und ja, die Kinder, die sprechen Deutsch, oder?
Kinder sprechen alle 3 Deutsch. Die beiden Mädchen sind in Peru geboren, sind aber so jung zu uns gekommen, dass sie in Deutschland praktisch ihre ersten Jahre verbracht haben. Und wir haben daheim konsequent, bis zum heutigen Tag, sprechen wir konsequent nur Deutsch zu Hause.
Ja, und Ihr Mann arbeitet also im Corporate-Bereich und das erklärt auch die vielen Stationen Ihres Lebens. Was heißt es für Sie hier? Sind Sie hier auf Zeit wieder oder doch vielleicht permanent?
Zum einen, Jordanien habe ich ganz alleine gemacht. Das hatte nach dem Abitur nichts mit irgendjemand anderem zu tun. Es war nur raus aus dem Schwarzwald. Wir kamen dann hier mit einem Expatriate-Vertrag und haben uns dann nach 3, 5, 8 Jahren endgültig entschlossen, hier zu bleiben und auch australische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Haben also jetzt 2 Pässe. Mit ein Grund ist mit Sicherheit gewesen, dass es hier für unsere Kinder leichter ist, mit dunkler Hautfarbe aufzuwachsen als vor 20 Jahren in Deutschland.
Die adoptierten Kinder?
Ja.
Wo sind die adoptiert? Aus welchem
Aus
Land?
Peru.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen, die hierher kommen, nach ein paar Jahren, so nach der anfänglichen Euphorie, vielleicht so ein bisschen Heimweh haben, nicht wahr? Und diese Überbrückungszeit, die kann ganz hart sein, wenn man nicht weiß, wo gehöre ich jetzt hin? Nach Europa, nach Australien. Und dann kommt so oft so ein Schlüsselerlebnis oder ein Schlüsselereignis, dass die Leute dazu befähigt, dann zu sagen, nein, mein Leben ist hier, ich bin jetzt hier, mein Lebensmittelpunkt, meine Heimat, meine neue ist in Australien. Können Sie diesen Moment ein bisschen nachvollziehen oder den Leuten Tipps geben, wie sie diese Entscheidung treffen können? Jetzt bin ich hier, ich bin zufrieden, ich bin happy.
Ja, zum einen muss ich immer damit anfangen, dass ich mich unglaublich privilegiert fühle, dass wir freiwillig gekommen sind als Familie, dass wir jederzeit die Möglichkeit hatten und immer noch haben, einfach zurückzugehen, einfach wo ganz anders hinzugehen. Und wenn jemand das nicht hat, ist es ein ganz anderer Prozess. Und da sehe ich Leute als Klienten, die hierher kamen mit einem Partner, einem australischen Partner. Und wenn dann die Ehe auseinandergeht, dann ist wirklich die Frage, was mache ich jetzt hier? Weil ich bin nicht hierher gekommen wegen des Landes, ich bin nur hierher gekommen wegen diesen Partner und nun weiß ich nicht, wie weiter. Wenn da Kinder im Spiel sind, dann heißt es oft, dass hier geblieben sein muss, weil die Kinder das Land nicht verlassen dürfen und damit entsteht oft eine schwere, jahrelange Krise. Und den Punkt, den Sie beschrieben haben, der ist dann, wenn der Mensch sagt, ich akzeptiere, dass das jetzt das Land ist, in dem ich momentan lebe. Und diese Akzeptanz kostet unheimlich viel Kraft.
Wie kann man die finden? Also gibt es da Strategien?
Es gibt individuelle Strategien. Was ich versuche, ist zu sagen, es gibt immer zwei Teile. Das eine ist die absolute Bereitschaft, alles zu tun, was ich machen kann, um mein Leben so zu gestalten, wie ich das gestalten will. Und das andere, das zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Und wenn Leute zu mir kommen, die hier bleiben müssen, in Anführungszeichen, und aber keinen Beruf hier ausüben, keinen Freundeskreis aufgebaut haben, immer noch nicht der Sprache mächtig sind, dann fange ich da an, wo Veränderung möglich ist. Stürz dich hier rein, find irgendetwas, was dir Spaß macht, find Freunde, find deine Nische, find deine Herde, weil es ist ja der Verlust der Herde, der hier so schwer wiegt. Und so werden Leute dann in Verbindung gesetzt mit anderen Deutschen oder mit anderen, die Judo machen oder jemand, der segelt, egal was, da bin ich sehr, sehr praktisch tätig. Und der andere Teil ist dann innerlich bereit zu sein, mit dem Schmerz zu leben, nicht dort zu sein, wo man eigentlich gerne sein möchte.
Und wenn man ständig vergleicht, in Deutschland ist alles besser, in Deutschland ist das so, das Brot ist besser, etc.
Dann frage ich, wie das hilft. Wie hilft es dir heute, das Brot zu vergleichen? Und wenn dann jemand sagt, das hilft nicht, dann sage ich, gut, können wir da jetzt mal ein Etikett draufkleben, das hilft jetzt nicht. Und je öfters ich mir bewusst bin, dass das jetzt nicht hilft, umso mehr kann ich davon auch Abstand nehmen.
Und Leute, die meinen, das Gras sei immer grüner auf der anderen Seite, gibt es dafür einen Fachbegriff in der Psychologie?
Ich würde sagen, die Unzufriedenheit muss erstmal, mit was ist der Mensch hier unzufrieden? Dieses Gras ist immer grüner, ist ja oft ein Ausdruck von einem Vergleichen. Ich bin nicht so gut wie der andere und dann vergleiche ich dem Nachbar sein Gras, sein Auto, sein Haus, sein Boot mit meinem eigenen Haus und kein Boot und vielleicht nicht mal Gras vor der Tür. Und dann falle ich natürlich auf die Seite von bei mir ist alles schlechter und bei dem anderen ist alles besser. Aber das Vergleichen ist, wo sich jeder anfängt, selbst ins Unglück zu stürzen.
Ein letzter Gesprächsblock mit Angelika von Sanden, Psychotherapeutin und psychologische Beraterin in Port Melbourne. Noch einmal zurück zu Ihrer täglichen Arbeit. Es ist ja Mental Health Month und daraus so die Anschlussfrage, sind Leute heute psychisch anfälliger als früher? Gibt es heute mehr Leute, die in Depression verfallen, suizidgefährdet sind, irgendwelche Störungen haben als vor, ich weiß nicht, 50 Jahren?
Statistisch mit Nummern kann oder mit Zahlen kann ich sicher nicht dienen, aber von meinem Eindruck ist es so, dass ich glaube, sich an den Befindlichkeiten der Menschen wenig geändert hat. Man spricht mehr drüber, was sehr, sehr positiv ist. Man ist sich mehr darüber bewusst, dass es ein Problem ist. Man verschweigt zum Beispiel Suizid nicht mehr so, wie man es früher gemacht hat, wo ja ganz früher Selbstmörder außerhalb der Kirchenmauer begraben wurden, wo da ein Stigma war, dass jeder versucht hat, es zu vertuschen und dass eben auch Selbstmord vorkam, der als Selbstmord nie in der Statistik erschien. Ich sehe heute viele Menschen, die durch furchtbare Dinge in der Kindheit gegangen sind. Das heißt nicht, früher war alles besser und die Kindheit war glücklich, sondern es hieß, früher wurde nicht darüber geredet und keiner war daran interessiert, es zu hören. Das hat sich geändert. Von dem her glaube ich nicht, dass es uns heute schlechter geht, sondern ich glaube, wir reden zum Glück mehr darüber, suchen mehr Hilfe und versuchen, besser damit zurechtzukommen.
Wird diese Hilfe auch vom Staat bezahlt? Also kann man da irgendwelche Zuschüsse kriegen oder ist das alles privat nur?
Das ist für mich immer noch was, wo ich konstant dabei bin, auch eine Öffentlichkeit zu schaffen. Ich habe diese Woche am Samstag einen Leserbrief in der Age gehabt, genau zu diesem Thema. Während wir alle davon sprechen, dass Leute psychologische Unterstützung brauchen, während in jeder Sendung, die sie anschauen, jemand empfohlen wird, durch zu einem Counselor zu gehen, ist eben der Zugang zu dem Counselor sehr, sehr schwierig. Es gibt von Medicare Rebated Session, das sind aber nur eine begrenzte Anzahl, und man wird dann überwiesen zu jemand, muss oft noch dazu zahlen, vor allem bei Psychologen. Es gibt dann eben öffentliche Counseling Services, die eine sehr lange Wartezeit haben, vor allem für abends, was für Berufstätige die einzige Zeit ist. Und so zum Beispiel nach einem sexuellen Missbrauch gibt es ein Erstgespräch und dann oft eine Wartezeit über Monate, bevor eine Therapie in einem der öffentlichen Mental Health Services begonnen werden kann. Das heißt, vielen bleibt nur der private Sektor und da ist es eine Frage des Geldes, wer sich was leisten kann, leider.
Und Sie haben Adoptionen erwähnt, Sie haben selber zwei Kinder adoptiert. Wo ist da das Trauma? Ist es dann für die Eltern oder für die Kinder, wenn es eins gibt?
Während der Pubertät würde ich sagen, es ist Trauma auf der Elternseite und auf der Elternseite der Adoptiveltern. Das ist eine harte Zeit, weil ja die nicht alle Kinder, aber viele Kinder schon noch daran zu knabbern haben, dass sie von ihren Eltern, von ihrer Mutter, von ihrem Umfeld weggenommen wurden im Kleinkindalter, da zwar sprachlich keine Erinnerung haben, aber natürlich emotional im ganzen Körper eine Erinnerung haben von dem, dass da ein Trauma dem Kind hinzugefügt wurde, indem es nicht so war, wie es idealerweise sein sollte, dass Vater, Mutter oder Mutter, Mutter, Vater, Vater, wie auch immer, jemand sich kontinuierlich um ein Kind kümmert, sondern dieses Kind wurde ja aus bestimmten Gründen, sei es Vernachlässigung, sei es finanzielle, soziale Gründe, dem Elternteil weggenommen, wo es vorher war.
Und oft sind ja die biologischen Eltern dann im Ausland. Wie schwierig ist das dann?
Es kommt mit Sicherheit darauf an, wie man es beginnt. Ich kann von unserer eigenen Erfahrung sagen, unsere Kinder, beide Mädchen, hatten von Anfang an sämtliches, wussten alles, was wir wissen über ihre biologischen Eltern. Allerdings haben wir damals in Deutschland gelebt und das Umfeld war bedeutend weniger aufgeschlossen, wie das vielleicht heute der Fall ist. Unsere Mädchen wurden auf der Straße angesprochen und gefragt, ob sie deutsche Pässe haben und das im Alter von 3 und 5. Es wurden auch oft Bemerkungen gemacht an uns, warum wir das machen konnten, bis hin zur Schule, dass eine Lehrerin fragte, warum wir dieses Mädchen adoptiert haben, wo das so schlecht in Mathematik ist. Es stand nicht in der Beschreibung, wir wussten das nicht, als wir es als Baby adoptiert haben. Und eigentlich sollte auch natürlich das Umfeld anders darauf reagieren, als diese Dinge immer mit Adoption in Zusammenhang zu bringen. Womit wir dann gekämpft haben, ist sicherlich den Kindern das Gefühl zu geben, dass das ein permanentes Zuhause ist und dass nichts und niemand diese Verbindung unterbrechen kann, was das Kind in sich nicht als selbstverständlich spürt.
Okay, Angelika von Sanden, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein könnte.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.